Und so begab es sich im Jahre 2023, kurz nachdem München komplett im Schneechaos versunken ist, dass Fritz und Jochen und Freddy wieder zusammenkamen, nachdem ich ein bisschen mit Krankheit weg vom Fenster war, um unser allseits beliebtes Jahresreview zu machen von Magic the Gathering. Hier geht es nämlich um Magic in diesem Podcast. Für alle, die das jetzt überrascht, schlechte Nachrichten. Und wir haben das bisher immer so gemacht. Es ist unser wievieltes Jahresreview? Das dritte? Das zweite? Das dritte?
Numero drei, ja.
Dritte, ja.
Alter, Schwede, ey. Krass. Das heißt, uns gibt es jetzt schon ungefähr so 2,5 Jahre und wir haben es immer so gemacht, dass wir am Anfang vom Jahr, oder gibt es schon 3,5 Jahre?
Ich hab den Fritz, mach mal 156 durch 52, das sind 3.
Alter.
3 Jahre.
Jesus Christ. Also für das, dass wir unsere 150. Folge vergessen haben, ist das schon eine beachtliche Leistung. Krass. Das heißt, wir haben 3 volle Jahre gehabt. Wir haben es immer so gemacht, als wir am Anfang des Jahres Vorhersagen getroffen haben, was wir uns von den Sets erwarten und am Ende des Jahres auch dann so ein bisschen diese Vorhersagen überprüft haben. Und das werden wir heute wieder tun. Und ich freue mich sehr drauf.
Ja, ich freue mich auch. Denn das war ein ganz schön volles Jahr, kann man sagen. Ja.
Aber es kam mir tatsächlich gar nicht so voll vor, auch wenn genauso viele Produkte rauskamen wie im letzten Jahr. Liegt vielleicht auch daran, dass wir uns mittlerweile ein bisschen mehr dran gewöhnt haben, dass so viel kommt auf einmal.
Ja, auch. Also ich muss ja sagen, für mich war es ein ganz komisches Jahr, also als Magic-Jahr, weil es wahrscheinlich das Jahr ist, wo ich bisher in meinem Leben am wenigsten Zeit hatte dafür. Ich habe ja auch beim Podcast eine Weile lang gefehlt und war dann irgendwie im Sommer halt auch gar nicht in Deutschland und so. Und ich habe mir die Sets angeguckt. Heute, als Jochen die Liste gepostet hat, und ich dachte mir so, hä, Phyrexia All Will Be One, das war doch so vor 2 Jahren oder so. Bist du sicher, dass das dieses Jahr war? Also, für mich fühlt es sich wirklich wie länger als ein Jahr an.
Es ging mir aber auch so, also mit Phyrexia und March of the Machine ging es mir auch so, da dachte ich, okay, ist das wirklich noch passiert? Das fühlt sich sehr lang her an. Aber,
ja. Gut. Ja. Bevor wir anfangen, es ist auch aus einem weiteren Grund eine besondere Folge heute. Nicht nur, weil uns tatsächlich also die 156. Folge ist, also das dreijährige Jubiläum, sondern auch, weil es meine zweitletzte Folge beim Commander Kompass ist auf absehbare Zeit. Und ich will es gar nicht wahrhaben. Mich macht es ein bisschen traurig, wenn ich drüber rede. Aber ihr habt es wahrscheinlich gemerkt da draußen, ich war jetzt ein paar Mal nicht dabei. Ich war jetzt letzte Woche hatte ich wieder Covid, verdammte Axt, aber vor allem auch viel beruflich anderweitig unterwegs, mache jetzt eben auch beruflich Podcasts. Und es ist einfach so, dass mit dieser Rückkehr aus der Sommerabwesenheit wir oder vor allem ich gemerkt habe, dass ich da nicht mehr so denselben Platz habe. So früher war es immer einmal in der Woche. Nehmen wir die Folge auf, vollkommen klar, das war immer ein Highlight, ist auch immer noch ein Highlight, es macht einfach furchtbar viel Laune mit euch beiden. Nur, es ist immer häufiger so, dass dann eine Woche passiert, wo es wirklich schwierig ist, das reinzubringen zwischen all den anderen Sachen. Und wenn man dann halt den ganzen Tag eh schon Podcasts macht, gefühlt, dann ist es auch nicht mehr so am Abend so, boah, geil, jetzt kann ich noch richtig schön einen Podcast aufnehmen nach der Arbeit. Ja. Und deswegen habe ich leider schweren Herzens dem Jochen und dem Freddy vor ein paar Wochen das eröffnet, dass ich gesagt habe, ich muss da ein bisschen kürzer treten. Und wir haben uns gemeinsam überlegt, wie wir das machen. Und das ändert sich eigentlich gar nicht viel am Podcast. Der geht genauso weiter wie bisher. Dadurch, dass ich jetzt viele Folgen eh schon gefehlt habe, ändert sich wahrscheinlich noch viel weniger. Und der einzige Unterschied ist, dass ich halt vielleicht ab und zu sporadisch noch als Gast dabei bin, dass ich geistiger Unterstützer bin, dass ich immer noch das als unser gemeinsames Baby empfinden werde, aber dass ich bis auf Weiteres, das kann sich auch wieder ändern, im Alltagsbetrieb jetzt einfach nicht mehr regelmäßig am Start bin. Oh Gott, ich fühle mich, als ob ich irgendwie eine, ich fühle mich, als ob ich so meine eigene Grabesrede halten würde.
Irgendwas, oder so ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen abwickeln muss, aber es auf eine freundliche Art.
Ja. genau. Wir müssen jetzt so ein Press-Release rausgeben, wo wir lauter so diese ganzen geilen Corporate-Speak-Phrasen drin haben. So, ja, wir haben uns beschlossen, quasi uns weiterzuentwickeln und wir freuen uns auf den, irgendwie auf die zukünftigen Wege gemeinsam, aber eben getrennt und so.
Ich bin ehrlich, ich sehe das ein bisschen als Sabbatical erstmal an und du hast einfach immer eine Open Invitation zurückzukommen für letztes Jahr.
Genau.
Absolut nichts. Oder
das weiß ich. Du bist ja quasi der einzige Gast, der sich problemlos selber immer einladen kann. Nicht, dass es andere Gäste mit genügend Chutzpe nicht auch könnten, aber die machen es halt nicht.
Das ist übrigens ein guter Punkt zum Thema selber einladen. Das habe ich vollkommen vergessen, noch mit euch abzusprechen, aber ich werde jetzt das einfach unilateral in die Welt setzen. Wenn ich es richtig sehe, also es geht ja jetzt erstmal zu zweit weiter hier. Und wenn jetzt da draußen Leute sind, die sagen, ich habe richtig Bock, beim Commander Compass Host zu werden und ich kann mir das vorstellen, ich traue mir das zu, ich habe Bock, da einmal in der Woche Zeit rein zu investieren, hey, dann schreibt uns doch einfach. Wir haben in 156 Folgen jetzt immer schon gesagt, wo ihr uns überall erreichen könnt. Also ihr kriegt uns auf X, auf Twitter, auf YouTube, überall. Alle Links sind in der Beschreibung. Und schickt uns einen Pitch, wenn ihr meint, ihr könnt das. Stellt euch vor und am besten mit einem kleinen Video. 2 Minuten, 3 Minuten, redet ein bisschen über ein Thema eurer Wahl. Vielleicht eine Idee für eine Folge, die ihr habt, irgendwas Cooles. Also schickt es gerne ein. Keine Garantie, dass was draus wird, weil ich das jetzt gerade einfach in den Raum geworfen habe. Nee, aber wir freuen uns, wenn wir da was kriegen, würde ich sagen. Also ihr in dem Fall, oder? Keine Ahnung.
Ja.
Das ist einfach proklamiert. Eine meiner letzten Amtshandlungen, bevor ich euch dann nicht mehr reinfasse.
Ja, gerne könnt ihr Open Pitches machen. Ich bin meistens auf Discord zu erreichen. Andere Wege bin ich meistens weniger zu erreichen, muss ich sagen. Aber ihr kennt ja mittlerweile unseren Discord-Channel. Ihr kennt meinen Discord-Namen als Flumper oder Merlotta. Und da könnt ihr es definitiv einsenden. Im Zweifelsfall könnt ihr auch Jochen erreichen oder mal unseren Twitter direkt anschauen.
Ja, oder ihr schreibt in die Kommentare. Also wir werden dann ja ganz besonders aufpassen. Und das ist gut, also, wie Fritz gesagt hat, ist natürlich gut, wenn ihr so eine Mini-Probe vielleicht schickt. Denn wenn ihr eine Sache gerne tun solltet, wenn ihr Bock habt auf sowas, dann reden und euch selber vielleicht auch ein bisschen reden hören. Denn wenn ihr das nicht
könnt, genau, dann das wäre schon gut. Und ich glaube, eine Sache, das Beste ist, wenn ihr tatsächlich uns schreibt und wirklich Lust drauf habt, weil schreiben könnt ihr es natürlich immer, wir freuen uns natürlich immer extrem über alle Freuden, aber über alle Ideen und Sachen verfolgen. Aber wenn ihr Bock habt, euch mal als Host auszuprobieren und irgendwie euch das reizt, diese Idee, dann schickt doch einfach das Video, das Vorstellungsvideo per WeTransfer-Link an commandercompass@gmail.com.de. Was ist unsere Gmail-Adresse? Oh Gott.
Sie wird eingeblendet
in die Kommentare. Ich glaube, es ist .com, genau. commandercompass@gmail.com. Und da freuen wir uns über Links, aber die könnt ihr natürlich auch auf jedem anderen Chatkanal uns schicken. Das ist jetzt einfach nur eins, wenn ihr kein Discord haben solltet und ihr hört irgendwie den Commander Compass auf einer Kartoffel und habt keine Möglichkeit, uns andersweitig zu kontaktieren, dann auf die Art. Aber genug dessen, nächste Folge bin ich noch mal dabei. Da machen wir einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr. Wir reden einfach auch noch mal so ein bisschen darüber, wie sich der Podcast entwickelt hat für uns, wie es uns damit ging, erzählen vielleicht ein paar Behind-the-Scenes-Anekdoten und reden einfach, ja, als drei gute Freunde noch mal richtig schön über Magic. Und das machen wir auch heute. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach gar nicht lang uns mit irgendwelcher sentimentalen Scheiße aufhalten, sondern reintauchen in Goddamn Phyrexia All Will Be One. Im Januar kam das raus. Und es war nicht der Januar 1997, so wie es sich anfühlt, sondern es war der Januar 2023.
Und ich gehe mal hier gleich direkt rein, weil Phyrexia All Will Be One war ja schon mal ein interessanter Start zum neuen Jahr. Die ersten paar Karten wurden gespoilt, als wir die Prediction gemacht haben. Und ich habe gedacht, weißt du was? Das könnte interessant sein. Meine Prediction war nämlich, Das wird so das Schattenset des Jahres. Es wird immer wieder Hidden Gems geben, die mit Proliferate, mit interessanten Mechaniken interagieren. Und dann haben wir tatsächlich die Liste gesehen und es sind so drei gute Karten. Ich bin ganz ehrlich, Phyrexia All Will Be One, kein guter Start. Und ich war falsch. Also noch ein schlechterer Start.
Ich lag auch falsch, weil ich, also es war klar, dass natürlich Phyrexia, neu Phyrexia, muss man ja richtig sagen, besiegt wird. Ich habe ehrlich gesagt gedacht gehabt, ich habe das ja, mich hat das mehr so aus einem Lore, aus einer Lore-Sicht abgeholt, weil ich wirklich, seit ich damals mit Magic angefangen habe, da waren halt noch die alten Phyrexianer die Bösewichte und ich finde neu Phyrexia richtig cool, fand die richtig cool. Und ich dachte, na gut, vielleicht wird es nach War of the Spark, es wird nicht wieder so ein Finale werden. Und es ist halt leider genau so ein Finale geworden mit, oho, alle verraten sich plötzlich gegenseitig, aus dem Nichts, keiner hat es kommen sehen, Alice Norn ist einfach tot, puff. Und was auch noch dazu kam, dass die Leute, die schon completed waren, dann einfach wieder zurück completed werden konnten, das ist richtig lame. Das fand ich aus einer Story-Sicht richtig, also das hat mich absolut nicht befriedigt, die ganze Nummer, das war einfach furchtbar. Ich hatte in meinen Predictions ja außerdem noch, dass Urabrask, nee, du hattest das Urabrask überlegt, Fritz, und ich hatte gesagt, dass Chingitaxias abhaut und überlebt. Und das Einzige, was von meinen Predictions so halbwegs gestimmt hat, war, dass der Realmbreaker dafür gesorgt hat, dass man besser zwischen den Welten reisen kann. Wow.
Ja.
Also, ich muss zugeben, ich bin überrascht, wie schlecht das Set bei euch wegkommt. Das kann einfach daran liegen, dass wirklich mein altes Gehirn extrem löchrig geworden ist und die und completed wurde, scheinbar vielleicht auch dieses Jahr, oder einfach nicht mehr so gut funktioniert. Aber ich habe irgendwie eigentlich positive Gefühle, wenn ich an die Phyrexia-Sets zurückdenke. Und ich weiß aber gar nicht genau, warum. Und ich glaube, es liegt daran, dass doch alles in allem ich sie eine gelungene ästhetische Erfahrung fand. Also ich fand sie von der ästhetischen Umsetzung her, wenn man sich jetzt einfach noch mal die Artworks anguckt, wenn man sich so durchscrollt, irgendwie on point. So, es hat sehr gut geklappt, finde ich, diesen phyrexianischen Stil und den Mirrodin-Stil wieder einfach weiterzuentwickeln und trotzdem also irgendwie klar zu machen, hier passiert was Neues, aber es ist halt das Phyrexia, das wir kennengelernt haben, als wir das letzte Mal auf Mirrodin waren, 2011, 12, 13, 14, sowas rum. Und das ist mir irgendwie positiv in Erinnerung geblieben und ich muss zugeben, das werde ich heute oft sagen, ich habe es nicht geschafft, mit so vielen Karten aus dem Set zu spielen. Auch das ist übrigens ein Grund, warum einfach, ich glaube, jetzt für mich mal Zeit ist, beim Kompass ein bisschen kürzer zu treten, dass ich einfach mal wieder die wenige Zeit, die ich noch habe für Magic, wirklich fürs Zocken verwenden kann. Aber wenn ich jetzt mir so durchgucke, also der Twilight Cycle, ich habe keine Ahnung, wie sich der spielt. Ich weiß nur, die Karten sehen cool aus. Also sie machen irgendwie Laune. So, die Artwork ist Hammer. Keine Ahnung, Blue Suns Twilight sieht aus wie eine spaßige Karte.
Bei mir stemmt sich auch so ein bisschen der Zorn, also es war ja wirklich jetzt auf die Story bezogen, der kommt auch daher, dass ich habe ja, glaube ich, ungefähr 1000 Mal gesagt in Vorbereitung auf das Set und während der Bewertung von dem Set damals, ich finde die Phyrexianer so fantastische Schurken, die sehen cool aus, die sehen vor allem richtig, die haben in Dominaria United ja schon angefangen mit diesen Schläferagenten, die sehen so gruselig aus und zwar auf eine Art gruselig, die nicht einfach so wie ein Jumpscare in einem Horrorfilm, der kriegt dann halt manchmal einfach, es ist so wie, oder bei Saw, wenn sich jemand ekliges Bein absägt, ja mein Gott, okay, da weiß ich, woher der Ekel kommt, aber die Phyrexianer waren immer ein bisschen mehr wie die Xenomorphs aus den Alien-Filmen. Die waren die sind auf eine unheimliche Weise, es gibt ja die Karten noch und ich mag auch viele der Karten, aber die waren immer auf eine unheimliche Weise so, ja.
So Alien versus Predator-mäßig.
Ja, so beängstigend, so wie irgendwas, was man zwar sehen, aber nicht komplett verstehen kann. Ja. Und das fand ich an denen immer cool.
Ich meine, es ist ja auch nicht mal so, dass dieses Set an sich, weil ich hab's auch schlecht geredet gerade. All Will Be One ist deswegen negativ, einerseits, weil ich tatsächlich die Decks dazu, die Commander-Decks, überraschend negative Spielerfahrung fand, die zwei, die ist Infect und Was war das andere?
Rebel Tokens war das
genau.
andere. Also Tokens im Allgemeinen.
Beide haben zu echt sehr unspaßigen Spielen geführt, auch so sehr ich manche eigene Systemkarten mochte. Das andere ist, dieses Set ist extrem Feast or Famine. Und was ich damit meine, ist eine Karte ist super gut, super solide oder halt nicht mal in den Casual-Sinn spielbar. Und das ist, glaube ich, das Problem an denen, dass halt so viele Karten sagen, ja, okay, kannst mich genau in ein Deck, in einer Strategie, in einen Möglichkeiten, in ein Universum spielen und sonst ignorierst du mich einfach komplett. Und ich glaube, das ist sowas, was halt erstens negativ ist, die Booster tatsächlich aufzumachen, aber dann weiß man halt bereits schon alles, was gut ist. Und ich meine, ich finde es cool, dass All Will Be One tatsächlich auch eine der besten Karten in dem Set ist, die rote Enchantment. Die immer wenn Marken auf was gelegt wird, schießt All Will Be One so viel Schaden auf etwas. Finde ich cool. Aber es ist halt so viel hoch und tief und hoch und tief und hoch und tief und alles Gute wird direkt am Anfang gefunden, blöd gesagt, sodass die Preise da, sodass halt sich nie was Organisches dadurch ergeben hat und ich halt immer so einen kleinen Stutzer, so negative Erfahrungen habe.
Was ja interessant ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja, glaube ich, komplett geleakt worden, ne, vor der, oder war das nicht bei dem Set so oder habe ich das falsch im Kopf? Also ich sehe hier nur irgendwas in den alten Shownotes, dass ich geschrieben habe, alles ist schon gespoilt worden oder war das einfach die reguläre Spoiler-Season damals?
Nein, du hast schon recht, dass da ein Haufen geleakt worden ist, aber es war nicht alles. Es war halt einfach, ich glaube, ein Collectors-Display ist geleakt worden. Es waren irgendwie 120 Karten von den 200 irgendwas, die das Set hatte. Also die Hälfte war geleakt, glaube ich.
Also genau. Also ich sehe jetzt hier gerade, ich habe es gerade noch mal gegoogelt und es gab damals wohl ziemlich massive Leaks. Und das Interessante daran ist, wie dann wohl offenbar quasi diese Leaks, die ja wirklich so die Spoiler-Season, es ist ein bisschen so wie, wenn du quasi statt einen Adventskalender dir jeden Tag anzugucken oder jeden Tag dein Päckchen zu öffnen, so alle Schokolade auf einmal isst. Das ist für 10 Minuten einfach extrem geil und danach bereust du es. Ja, oder wenn du quasi irgendwie halt, weiß ich nicht, einen Film dir spoilerst oder ein Computerspiel irgendwie 2 Tage lang durchsuchtest und es dir nicht stückchenweise auftauchst, dann ist es in dem Moment irgendwie eine geile Erfahrung. Aber im Nachhinein bleibt es dir vielleicht ein bisschen weniger gut in Erinnerung, als es gewesen wäre, wenn du es schön quasi Stück für Stück genießt. So, und das ist, glaube ich, ein bisschen vielleicht auch bei diesem Set bei dir passiert, Freddy, dass quasi durch diese Leaks, oder vielleicht ist auch bei uns allen passiert, das Set irgendwie als weniger cool in Erinnerung geblieben ist, als es vielleicht eigentlich gewesen sein könnte.
Ja, ich glaube, es war auch das, tatsächlich, können wir mal über Artstyle kurz reden? Weil alles hat sich so ähnlich angefühlt in dem Set. Alles war so, ich sage mal, monochrom. Und auch wenn die Artworks viel individuell gut waren, als Set hat es mich ästhetisch nicht stark angesprochen.
Entschuldigung, ich habe zum ersten Mal im Podcast, in der Geschichte des Podcasts, einen Tee dabei. Vielleicht musst du das aus dem Podcast rausschneiden, aber ich muss mir den kurz einschenken, weil ich immer noch einen leichten Covid-Hals habe.
Nee, also optisch, also vom Design her war ich eigentlich mit den phyrexianischen Sets sehr zufrieden.
So.
Die gefallen mir immer noch gut.
Nee, also okay. Geht mir eigentlich auch so. Das habe ich ja vorhin schon gemeint, dass ich irgendwie so von der Ästhetik her eigentlich ganz, ganz cool das finde. Aber ich verstehe, ich kann auch deinen Punkt nachvollziehen, dass es ein bisschen viel war. Und ich glaube, damit können wir auch gut weitergehen zu March of the Machine, weil das könnte auch so ein Grund, also da können wir mal drüber reden, wie wir das jetzt im Nachhinein fanden, dieses Dreierpaket an Phyrexia All Will Be One, March of the Machine und dann noch March of the Machine Aftermath. Da wussten wir gar nicht, was auf uns zukommt, als wir darüber geredet haben. Und
vor allem bei Aftermath nicht.
Vor allem bei Aftermath nicht, genau. Das war nicht ganz klar, was dieses Miniset sein soll. Ich weiß noch, dass ich damals nicht diesen den Pitch von Wizards gekauft habe. Sie haben damals angekündigt, Magic will forever be changed. Und ich dachte so, ja, okay, das ist halt einfach typisches Marketinggelaber. Ich glaube, man kann jetzt im Nachhinein argumentieren, diese Veränderung der Planeswalker war so ein bisschen der Change, auf den das anspielen soll.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob sozusagen ich das verbuchen würde unter Magic will forever be changed. Also für mich fühlt sich immer noch eigentlich relativ nach Magic an. Ja. Ich sehe immer noch haufenweise Planeswalker in den Commander Games, die wir jetzt gespielt haben, neulich bei der CommandCon. in Fürth. Und also ich würde verbuchen, vorsichtig, dass diese Prediction von mir, dass es nur Marketing-Mambo-Jumbo ist, eingetreten ist, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich glaube, tatsächlich geht es mehr darum, auch Non-Planeswalker in die Geschichte zu rücken, wie halt jetzt hat Kellen, Feyblood und so Zeug. Also für mich war der große Change tatsächlich, dass die interdimensionalen Reisen jetzt einfacher werden. Aber bevor wir dazu kommen, ich möchte nur eine Sache sagen. Ich habe damals aufgeschrieben, ich erwarte eine Enttäuschung, das Set wird alles zu Status Quo zurückkehren, und ich fand, das war nicht der Fall. Ich habe auch eine Enttäuschung bekommen, und zwar die ganze Elish Norn Storyline. Ich muss halt leider sagen, die haben sie leider sehr
wie sie Nicole Bolas gemacht haben.
March of the Machine war das beste Set dieses Jahr. March of the Machine war das beste Set dieses Jahr. Vielleicht sogar die letzten zwei Jahre. Meine Güte, ich im Nachhinein und schon im Moment mit der Boxing-Liga mit allen, es sind so viele schöne Karten in dem Set gewesen. Ich habe das Gameplay geliebt. Battles liebe ich. Ich finde die Flip-Praetoren viel schöner als die anderen Designs, die sie bis jetzt hatten. Dann, der Legend-Slot war unglaublich interessant. Es gibt super viel neue Mechaniken und Twists auf alte, die dann doch funktioniert haben. Und nicht viel ist falsch gegangen. Invoke ist interessant. Ich kann aus diesem ganzen Set ein Constructed EDH-Deck bauen mit vielleicht ein bisschen Ramp-Hilfe, um das tatsächlich zum Laufen zu bringen. Gleichzeitig wunderschöne Artworks, viel divers, auf extrem vielen Planes gesehen, weil was ich nämlich genau gesagt habe, ist, dass mir in All Will Be One mir alles so zum Einheitsbrei zusammengekommen ist. Hier fand ich es überhaupt nicht der Fall. Ich weiß, wo überall alles ist. Auf den Artworks, auf den Karten. Ich finde, es war von vorne bis hinten gelungen. Bis auf die Story. Die haben sie komplett versaut.
Ja, die Story hat in einem richtigen Crap geändert. Mit einer Ausnahme. Endlich ist Salfir wieder zurück. Das ist was, worauf... Ich weiß nicht, ob es noch andere Menschen gibt, die darauf gewartet haben. Aber ich habe darauf gewartet, dass Salfir zurückkommt. Und es war genauso, wie man sich vorstellt, für die ist ja quasi keine Zeit vergangen, als die da kriegsfertig dastanden und Phyrexianern aufs Maul geben wollten. Und wie sich herausgestellt hat, haben sie dann Phyrexianern aufs Maul gegeben, als sie endlich so weit waren, als man sie gelassen hat. Es war zwar storymäßig wirklich, also ähnlich wie bei Nicol Bolas, fand ich, das war einfach nur ein schrecklicher Rush und absolut fürchterlich. Arme Elish Norn, ich bin immer noch großer Fan von der Mutter der Maschine. Aber ja, das war einfach, Salfir ist zurück und die Prätoren, dieser Cycle mit den Prätoren, die zu Sagas werden, ist richtig, richtig cool. Auch, dass man in jedem Prätor die eigene Vision von der Zukunft Phyrexias hat, fand ich richtig geil. Und ja, was im Grunde sonst, was Freddy gesagt hat, Battles sind cool. Ich finde Incubator-Tokens cool. Ich finde eigentlich, das March of the Machine war spielerisch ein absolut tolles Set und die Story war halt crap.
Khan ist nicht gestorben, oder?
Khan ist nicht gestorben. Nee, Khan ist auf einmal aufgetaucht.
Also meine Vorhersage, dass Khan stirbt, die ich gemacht habe damals, ist sowas von nicht eingetreten. genau, wir hatten, was habe ich noch gesagt, Urabrask bleibt übrig mit einer guten Faction der Phyrexians und so, dass man in Zukunft mal die Phyrexian Threat aus der Mottenkiste holen kann.
Ist teilweise richtig, weil Urabrask ja auf Phyrexia geblieben ist, also auf Myrrhadin und noch nicht tot war, als man ihn zuletzt gesehen hat. Und es wurde ja getauscht mit Salfia. Also in der Theorie ist Urabrask noch da. Und es müssten wir wahrscheinlich auch noch ein paar andere Phyrexianer, die sind halt alle abgeschaltet.
Okay, interesting. Mal gucken, was da noch draußen wird.
Wobei Urabrask dürfte auch nicht abgeschaltet sein, weil nur die Maschinen abgeschaltet wurden, die vollständig der Orthodoxie unterworfen waren. Und das war Urabrask ja nicht. Der ist halt leider nur noch im Torso, aber sonst.
aber
vielleicht ist Urabrask jetzt in seiner also in seiner anderen Arc, er will einfach nicht mehr. Er ist jetzt halt irgendwo ein Opa, der einfach bloß Kindern sagt, er soll runter von ihren vom Garten von Mirrodin gehen. Das ist meine Microsynth Gardens, ihr Kinder. Ihr kommt da nicht hin.
Vielleicht.
Eine Sache
vielleicht noch erfahren
zu irgendwann. March of the Machine, vor wir zu Aftermath gehen, warum das Set, glaube ich, auch bei mir im Herzen einen besonderen Platz behalten wird von diesem Jahr, ist, dass es tatsächlich das eine Set war, wo ich mir ein neues Commander-Deck gebaut habe, in Paper dieses Jahr, nämlich das Omnitribal-Esper-Deck mit den Rittern.
Genau.
Da haben wir damals ja ein Precon zugeschickt bekommen von Wizards. Shoutout nochmal. Und das habt ihr mir netterweise damals überlassen, weil ich unbedingt diese Omnitribal-Idee umsetzen wollte und bin auch sehr, sehr happy immer noch mit dem Deck. Was bei vielen von meinen Decks aktuell nicht der Fall ist. Also da wird sich nochmal einiges tun müssen, aber das ist auf jeden Fall safe. Aftermath war dann so ein bisschen der Abschluss dieser Phyrexianer-Saga.
Genau, also March of the Machine kam im April und direkt im Mai dann danach kam Aftermath.
Wie geht's euch damit?
Ich verstehe den Hass auf das Setnet, weil es gab ja tatsächlich sehr viel Negatives, was halt Aftermath angeht. In die Epilog-Booster, beziehungsweise ich verstehe es schon. Die haben auf der einen Seite hat es ja 10 Planeswalker, die jetzt keine Planeswalker mehr sind. Und die fühlen sich alle so an, als wären diese 10 Planeswalker, wir wollen keine Stories mehr um die schreiben. Das ist jetzt ihr Send-off, ohne sie zu. Quasi, nein, wir töten sie nicht, damit wir sie in der Zukunft mal für irgendein anderes Produkt zurückholen können. Aber effektiv, wir schreiben sie aus der Story, weil wir keine Ahnung mehr damit haben, was wir mit denen anfangen sollen. So kommt mir das vor. Hm. Beziehungsweise, wir haben keine Lust mehr darauf, was mit denen zu machen. Aber, man muss halt sagen, die Karten da drin sind cool. Es ist halt nur, die Epilog-Booster haben nicht funktioniert und dafür bekommt er, glaube ich, Aftermath viel Fett weg. Aber meine Güte, man muss halt auch mal was testen. Und ich fand es jetzt nicht so einen schlimmen Test, dass man das als so unglaublich wahnsinnig negativ empfindet wie viele andere.
Ging mir ähnlich. Also ich hab keine große. Also ich fand die Booster jetzt auch nicht toll. Die hatten, finde ich, die hatten nicht so richtig den Ring, also beim Aufmachen. Also das hat weniger Spaß gemacht als sonst. Aber die Karten an sich sind trotzdem cool gewesen. Und waren auch ein paar echt schöne, interessante Sachen dabei. Aber ja, das musste halt. Es hat für mich emotional wurde es halt dadurch überschattet, dass es halt den Murks von March of the Machine dann aufräumen musste. Und dieses verunglückte Ende von der Phyrexianer-Saga, deswegen hatte ich nicht so das übertrieben gute Bauchgefühl. Obwohl ich sagen muss, dass, also wie gesagt, die ganzen Legendaries, die drin waren, das ist eigentlich, konnte man nicht meckern, waren auch so hübsche Dinge drin. Mhm. Ich war ein bisschen zwiegespalten, da sind wir wieder beim Design, dass alles natürlich so sein eigenes Design hatte, Ixalan hat sein eigenes Design und blub und bla und das sieht so uneinheitlich aus, dass es mich jetzt manchmal noch stört, wenn ich hier was durchblätter und ich habe da ganz gute Karten aus diesen Boostern und auch noch aus March of the Machine. Und das sieht einfach, nee, da passt gar nichts zusammen. Das stört mich ein bisschen, optisch.
Ich bleibe immer noch dabei, dass ich es schön finde, wenn Wizards sich mehr Zeit nimmt für so Story-Events. Es müssen halt gute Story-Events sein, die gelingen, aber sozusagen die Grundidee finde ich nach wie vor gut. Und ich muss sagen, also bei mir löst jetzt Aftermath keine wirklich hochgradig speziellen Erinnerungen aus, außer dass ich halt sage so, hey, ja, gewohnt coole Kartendesigns, Jirina, Dauntless General, finde ich zum Beispiel, ist eine Karte, die mir in Erinnerung geblieben ist aus dem Set, passt so. Eine Sache, glaube ich, bei der ich aber wirklich bleibe bei dieser ganzen, so, und das ist das Letzte, was ich jetzt zu dieser Phyrexia-Sache sagen werde, danach können wir weitergehen, ist, ich würde immer noch eigentlich jeden Geldbetrag der Erde darauf wetten, dass es das jetzt nicht gewesen ist mit den Phyrexianern. So, irgendwann werden die wieder auftauchen, vollkommen klar, so, also, es wäre absolut das erste Mal in der Geschichte von Wizards of the Coast, dass sie sagen, haha, guckt mal, wir könnten mit diesem Wort könnten wir enorm viel Geld verdienen, wenn wir das auf Karten draufdrucken. So, wir haben so einen magischen Stempel, da steht Phyrexia drauf und wenn wir mit dem Stempel ein Set stempeln, dann macht es viel Geld. Wir werden jetzt diesen Stempel in den Schrank legen und nie wieder öffnen. So, no, not gonna happen.
Ja. Und die Vorbereitung dafür ist ja getroffen, denn es wurde ja absichtlich nicht zerstört. Es hat ja nur Platz getauscht mit Salfir und ist abgeschnitten vom Multiversum.
Ja, genau.
Quasi.
Genau.
Ja. Echt, ich fände es interessant, wenn man eine Phyrexian Storyline ein bisschen anders aufzieht. Also wir könnten ja zum Beispiel viel mit Urabrask folgen und eventuell endlich mal einen, quasi sag ich mal, New Phyrexia. Aber es wäre entweder ein neuer Spin oder dass eben so der Zwielicht der Ersten wieder zurückkommt. Ich fände beides eigentlich ganz cool. Ich will halt New Phyrexia nicht nochmal sehen gerade. Das ist so meine Sache. Ja. Aber gut, das war zu beliebt wahrscheinlich, damit es nochmal rauskommt. Apropos beliebt. Ich glaube, das beliebteste Set dieses Jahr kam danach raus mit The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth. Das Herr-der-Ringe-Crossover, über die wir viele, viele Gedanken hatten. Meine Prediction war, dass es underprinted wie Sau wird und dann kommt irgendwie eine dritte Release-Welle, die dann alles überprintet und es wird so ein langes, bitteren Beigeschmack haben. War nicht der Fall. Set hat sich verkauft wie Hotcakes, obwohl ein Haufen verfügbar war.
Schade eigentlich, weil man hätte so geile Memes machen können mit yes, we had one print run, but what about second print run?
Ja. Das stimmt.
Aber ich glaube, Wizards hat diese Memes einfach sozusagen antizipiert und einfach gleich zwei Printruns oder vermutlich zwei Dutzend Printruns rausgehauen, weil sie wussten, dass das Set sich verkaufen wird.
Und sie wussten, sie wussten ja, dass, also Herr der Ringe, was gibt's in Fantasy-Kreisen Größeres? Ich hatte dazu gar keine große Prediction, weil das war halt, ja, es gibt Commander-Decks dazu.
Mhm.
Und ich finde diese Commander-Decks immer noch cool, bis auf das Elfendeck. Das finde ich wirklich immer noch strunzlangweilig, leider. Also es ist das mit dem Will of the Council. Und immer wenn ein Elf irgendwas macht, passiert X. Ja, okay, cool. Also das ist aus dem ganzen Designs wirklich der langweiligste Crap gewesen. Da sind trotzdem schöne Karten drin, aber es war halt das Langweiligste. Es hat mich persönlich mit Food versöhnt, dieses Set und die Precons dazu. Ich bin jetzt jemand, der auch mal Food-Token benutzt. Obwohl ich die vorher richtig lame fand. Und es hat echt viele schöne Karten gehabt. Es hat ein schönes Design.
Das muss ich auch sofort, also Entschuldigung, lass dich noch ausreden. Also das ist eine Sache, die ich auch gerade total erwähnen wollte, wie schön dieses Set war. Und zwar im Sinne von sowohl ästhetisch, also von den Artworks her. Und das Coole ist, finde ich, dass sie nicht einfach gesagt haben, hey, wir nehmen die Bilder aus den Filmen, die jeder in seinem Unterbewusstsein mit sich rumträgt und malen die halt auf einem Bild auf, sondern dass sie wirklich neue, eigene, ästhetische Bildsprache entwickelt haben, die klar erkennbar ist als Herr der Ringe, erkennbar ist als ein bisschen was anderes als das typische Magic, was man kennt, gleichzeitig aber nicht so weit weg sind davon, dass es irgendwie ins Auge stechen würde, wenn man es in einem normalen Deck drin hat. Also Lobelia Sackville-Baggins, die ja eine tragende Rolle in unserem Spiel oder Exil gespielt hat damals.
Sackheim Beutlins, ja, wer hasst sie nicht? Und es ist richtig, sie zu hassen.
Ich glaube, hast du ihr nicht ein Spiel sogar gegeben?
Ja,
das war die einzige schwarze Karte, die du jemals ein Spiel gegeben hast.
Das weiß ich nicht mehr genau, aber Lobelia Sackheim Beutlin ist auf dem Bösewicht-Level nur sehr wenig unter Alice Schnorren angesiedelt, was ihre Boshaftigkeit angeht. Ich liebe die.
Das Coole an ihr ist, sie könnte halt 1:1 auf Lorwyn sein, so wenn man sich nur die Artwork anguckt. So auf den ersten Blick, die sieht einfach aus, könnte auch ein Kithkin sein oder sonst irgendwas oder also irgendein Elf auf Lorwyn, so eine Elfenoma oder was auch immer. Also das passt voll. Das ist das eine, was ich super schön finde an dem Set. Obwohl ich jetzt nicht der größte Herr der Ringe-Fan der Erde bin, nur minimal weniger Nicht-Herr der Ringe-Fan als Freddy. Und das Zweite, was ich auch cool finde, das kann ich dann doch auch appreciaten, trotz meines geringen Fandom-Grades, ist, wie geil manche dieser Karten top-down-flavormäßig umgesetzt wurden. Also wie gut es ihnen gelungen ist, einfach, also sowas wie zum Beispiel das dieses eine Pferd da den Reminder-Text für Haste hatte. Und lauter so kleine Sachen, wo man gemerkt hat, da ist einfach wirklich Liebe reingeflossen in dieses Set. Und das ist schon was man, finde ich, dieser ganzen diesem ganzen Release zugutehalten kann, der ja so ein bisschen so der bis dato größte Universes Beyond in Anführungszeichen Cash Grab war.
Ich sag nix ohne meinen Anwalt präsent. Okay, hier kommt eine Meinung, die ich damals schon, die ich auf CommandCon After Hours noch verteidigen musste. Es war mein Unset des Jahres. Es war das, was ich am allerwenigsten ranke unter Aftermath, unter All Will Be One. Und es hat tatsächlich, die Gründe dafür sind vielfältig, weil es sind alles solche kleine Dinge, die mich stark gestört haben. Also, einerseits war die Draft-Erfahrung nicht schön. Und für mich ist es ja doch immer sehr wichtig, dass auch eine Draft-Erfahrung, so komme ich oft an Karten, so spiele ich sehr viel. Ich muss halt ehrlich sagen, dass im Draft grün nicht funktioniert hat. Einfach, es war unglaublich schlecht. Grün-blau, grün-weiß, nur wenn man halt einen Haufen Rares gehabt hat, weil niemand anders das spielen wollte, dann war das überhaupt spielbar. Dann hat es mir schon so einen bösen Geschmack reingelegt, weil Drafts waren auch sehr schwer zusammenzubekommen, weil der Preis war halt einfach auch erhöht von den Sets. Wir können wahrscheinlich später noch über erhöhte Preise reden. Und was mir halt ein bisschen wehtan hat, war, ich bin jetzt kein Herr der Ringe-Fan. Ich bin einfach absolut kein Herr der Ringe-Fan. Ich hasse es nicht oder so, wie mir manche schon Leute nachgesagt haben. Ich respektiere die Franchise. Aber für 4 Monate quasi immer wieder daran erinnert zu werden und immer wieder diese Konversation zu haben und immer wieder das Spiel und immer wieder von Herr der Ringe-Fans darauf aufmerksam gemacht werden zu sein.
Du Arme.
Es ist genau das, das ist die Angst, die ich damals mit Warhammer gehabt habe, wo ich so war, so, aber die Leute, weißt du, die sind da ein bisschen aufdringlich oft und ich bin mir nicht sicher, ob das so schön ist. Ich hatte die aufdringliche Erfahrung mit Herr der Ringe, weil es gibt halt 10.000 mehr Herr der Ringe-Fans als Warhammer-Fans bei uns.
Das ist und richtig. Show us on the doll, where Herr der Ringe touched you.
Es ist nicht Herr der Ringe, es sind lauter solche kleinen Dinge und deswegen habe ich halt einfach nie eine positive Erfahrung dazu
Herr der 1000 kleinen können. Dinge.
Weil auch wenn ich einzelne Designs immer wieder cool finde, sind die so, ist so im nagenden Hinterkopf so, irgendwer wird mich dran erinnern und dann weißt du, dann Glamdring ist ja eine Form von Runechanter's Pike, so eine klein bessere. So spiele ich natürlich, weil Runechanter's Pike ist eine meiner Lieblingskarten. Also spiele ich natürlich auch die Redundanz da drin.
Dann
spiele ich die und jemand anders kommentiert, ja, und dann bla bla bla, und dann redet über Herr der Ringe und so. Halt die Klappe, ich hau die Karte aus meinem Deck, wenn du aufhörst, darüber zu reden.
Also, ihr wisst jetzt, wenn ihr mit Rennspielen spielt Glamdring, dann müsst ihr immer sagen, Glamdring, der Feindhammer.
Jetzt ist ja, so, also so kann man glaube ich, dann doch mittlerweile, wenn man aufmerksamer Hörer des Commander Compass ist und irgendwann mal Freddy auf einem Event begegnen sollte, dann weiß man ganz genau, wie man ihn sozusagen massiv aus seinem Pokerface und aus seinem Zen werfen kann und ihn davon abhalten kann, irgendwelche durchdachten Spielzüge zu machen. ich kann es nicht mehr hören. Aber gut, Freddy, wir tun dir den Gefallen, wir reden jetzt nicht mehr über Herr der Ringe? Oder wolltest du noch
eine Sache? Doch, wir müssen noch eine Sache sagen. Das Herr der Ringe-Set ist für den Commander-Kompass auch deswegen, das Set ist ein bisschen ein Fail und ein Mysterium für uns, denn wir hatten eine wirklich schöne Spiel- oder Exil-Folge, Precon-Folge, dazu mit Gino von Herum kommandiert. Wo ist diese Folge? Sie ist einfach weg.
Ja, niemand weiß, was damit passiert.
Ja, stimmt. Das ist ein Mysterium.
Sie wurde das hochgeladen.
Video ist einfach verschwunden. Und wir haben nie irgendeine Benachrichtigung bekommen, so von YouTube, von wegen so, ihr dürft nicht über Herr der Ringe reden oder sowas in der Richtung. Das hat keiner irgendein Problem damit gehabt. Die ist einfach weg. Die ist einfach. Also wenn ihr irgendwo unsere Herr der Ringe-Folge finden solltet, an irgendeiner Bushaltestelle oder so, bringt sie gerne bitte zu uns zurück. Wir vermissen sie.
Wenn ihr die Leute seid, die immer vorsorglich alles runterladet, wenn ihr es anschaut,
ja,
hey, eure Chance.
Wenn ihr Host werden wollt und es schafft, die Herr der Ringe-Folge neu aufzunehmen, mit quasi, also das so zusammenschneiden, dass
Gino.
Genau, statt Gino. Genau, Gino könnte die Folge einschicken als Bewerbung, als Host bei uns. Naja, wie du auch sagst.
Also auf Spotify ist sie ja noch online, wir wissen einfach nicht,
dass sie ist nur auf YouTube verschwunden, das ist einfach ein Mysterium. Also ich glaube, Isildur hatte sie dabei, als er auf den Schwertelfeldern vorbeigeritten ist und als ihn der Pfeil in den Rücken getroffen hat, ist nicht nur der Ring, sondern auch diese YouTube-Folge sind in den Anduin gefallen und verschwunden.
Eine kleine Sache sage ich noch und eine positive Sache. Das Marketing drumherum von Wizards selbst war gut und auch wie sie das mit den
Top.
Und ich war bei den Tolkien-Tagen ja eingeladen mit Ultimate Guard, um da neuen Leuten tatsächlich Magic the Gathering beizubringen oder alte Leute, die da schon mal gespielt haben und dann wieder zurückzubringen. Und das war eine wunderbare Erfahrung, muss ich sagen. Also von mir aus, aber ich habe auch so viele Leute quasi das erste Mal beigebracht und man hat dann über die Tage immer wieder gesehen, wie manche Leute wirklich gehuckt worden sind. Und das war echt wunderbar, muss ich sagen. Also das Marketing drumherum, Wizards of the Coast hat schon die richtige Entscheidung gemacht und mich kräuselt den Rücken, dass ich das sag gerade. Ich gehe so kalt runter, so ein kalter Schauer, als hätte ich gerade irgendwas ganz Falsches gesagt.
Oh, herrlich.
Aber schaut euch unbedingt das Video an mit Elijah Wood, wo er über die Karte The One Ring spricht und immer versucht, diese Karte so wie Bilbo in irgendwelche Taschen zu stecken und damit zu gehen.
Okay, gut, Freddy, bevor wir jetzt hier zu sehr dein Leiden mit Herr der Ringe in die Länge ziehen, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Set. Und wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Sets und das ist auch noch nie passiert in einem Jahresreview von uns, wo ich teilweise nicht dabei war beim Spiel oder Exil, wie jetzt bei Herr der Ringe und ich glaube bei Commander Masters auch nicht. Das war nämlich im August und da war ich, glaube ich, über beide Ohren in der Podcast-Entwicklung und in Ghana unterwegs und ich habe auch fast keine Erinnerung. Ich habe dieses Set fast nicht erlebt, glaube ich.
Ja. Ja, ich glaube auch. Ich muss auch sagen, Commander Masters war das Set, was für mich in der Rückschau von dem Jahr am meisten verschwommen ist.
Ja.
Ich habe da wirklich sehr wenige Erinnerungen dran. Ich weiß, war halt das Set mit den sehr, sehr teuren Precons. Also richtig hart teuer, weil Sliver zurückgekommen sind. Pador Sliver sagt man, wenn man zwar Magic kennt, aber kein Connoisseur ist. Man sagt natürlich, wie Freddy gesagt hat, Remasuri.
Ja.
Aber ja.
Das waren in dem Set auch die Eldrazi waren nicht in dem Set, ne? Das war ein anderes.
Doch, die neuen Eldrazi
sind auch
in dem Set.
Okay, okay.
Genau. Da kommt auch meine Hauptding daher. Ich habe das Eldrazi Precon bekommen. Und ich habe halt dann auch
aus Omatis gemacht, Freddy.
Ich habe daraus halt aber auch dann wirklich auch Omatis gebaut und das ist bis heute ein wunderschöner Commander, der mir sehr gut gefällt. Aber eine Sache muss man einfach sagen bei diesem Set, ne? Sehr, 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 sehr teuer.
Ja.
Holy shit.
Also, Draft-Booster. Was meine Wahrnehmung zu dem Set ist einfach, also ich habe keine Ahnung, was die Booster gekostet haben, aber wenn ich mir so die Karten angucke, es sind schon einfach schöne Artworks dabei und schöne Versionen der Karten und es waren ja, glaube ich, auch neue Designs in dem Set drin, ne? Also Vronos Masked Inquisitor zum Beispiel habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Ja, und der sieht badass aus.
Ja. An sich sind auch sehr schöne Karten drin und das Reprint ist auch sehr schön, aber jetzt musst du überlegen. Du könntest für 15 Euro einen Draft Booster kaufen zum Cracken oder ein Fetchland auf dem Sekundärmarkt. Das sind die Preise, von denen wir reden. Du kannst halt einfach das Fetchland kaufen für den Preis, für einen Booster. Ja. Und dann wollen die Leute damit draften. Oder haben sie gesagt, ja, dann könnt ihr damit draften. Was nie passiert ist, weil es waren 50, 60, 70 Euro Drafts, was daraus entstanden sind.
Ja,
und jetzt
das
kriegt man 8 Leute an einen, wo das zahlt. Das hat halt einfach kein Schwein gezahlt. Und deswegen ist der Preis auch da von den Set immer runter und runter gegangen, aber immer noch so, ja, es ist jetzt, kostet jetzt nur noch 250 Euro für ein Set. So aus Draft Booster. Weil es so unglaublich hoch angestoßen ist. Und so sehr ich finde da auch so viele schöne Artworks drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir auch zwei Collectors Booster selbst nochmal gekauft und da tatsächlich auch was rausbekommen. Ich habe mir auch noch das, und die fand ich okay. Und das ist, glaube ich, die eine Sache, wo ich komisch finde, weil es sind 40 Euro Booster gewesen, aber in denen habe ich dann auch richtig was rausbekommen, wo ich gedacht habe, okay, das möchte ich, da möchte ich die Common im Pauper haben, da möchte ich das im Pauper haben, da möchte ich das in einen Cube packen, da möchte ich das in ein Deck packen. Und das hat funktioniert. Aber du kannst kein Set zu so einem hohen Preis ansetzen und erwarten, dass da irgendwas anderes als über den Preis gesprochen wird, auch wenn da schöne Dinge drumherum sind. Und ja, die Decks selbst waren ja fast schockierend, wie schlecht die Mana-Base war. Also, weil es kam ja vor, wir haben ja noch nicht drüber geredet, dieses Jahr kamen sehr gute Mana-Bases tatsächlich auch in Precons und so raus. Wir waren tatsächlich auf dem Weg, dass Battlebond-Länder ihren Weg reingefunden haben und dann hat das ganze Zeug hier gefehlt. Im Sliver-Deck war nicht das 40-Euro-Sliver-Hive-Land.
Ja, also ich weiß nicht, dafür, dass es Commander Masters war, finde ich es ein bisschen traurig, wie wenig Stellenwert es in meinem Commander-Spieler-Herz hat. Im Vergleich zu sowas wie Commander Legends, was halt wirklich, ich finde es witzig, dass du Vronos genannt hast. Das Set hatte ganz viele schöne Callbacks, auch in den Precons dann mit Commodore Gruff und sowas. Das ging teilweise ganz, ganz weit zurück in die Magic-Geschichte, auch mit den Remasuri und allem. Aber trotzdem fand ich, weiß nicht, ich finde, sowas muss sich inzwischen einfach an was wirklich Coolem, das ist jetzt einfach auf einer Gefühlsebene, was muss sich halt an Commander Legends messen? Am ersten Commander Legends. Und das hat es irgendwie nicht geschafft, weil das war rundum cool. Das war cool, das aufzumachen, das war cool zu spielen. Da waren eben nicht nur Sachen drin mit Hihi, guck mal, Remasuri, die gibt's auch noch, sondern da war halt irgendwie, ja, hey, hast du noch den Flavortext da im, du kannst dich noch erinnern, das ist jetzt der Legendary. Und das ist halt geil. Und so hätte ich gerne Commander-Produkte, die ganz, ganz, ganz stark auf Commander zugeschnitten sind. Und das war halt einfach, ja, es war sauteuer und dafür hat's mich aber nicht angemessen in dem Verhältnis vom Hocker gerissen.
Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, weil, also ich habe ja dann doch natürlich auch mitbekommen, wie das Jahr so gelaufen ist. Also ich sage es ja manchmal ein bisschen scherzhaft, dass ich irgendwie nicht viel mitbekommen habe dieses Jahr, aber ich habe schon ein bisschen was mitbekommen. Was ich aber wirklich sozusagen, was klar war in seiner Abwesenheit, war, dass Commander Masters einfach nicht den Impact hatte, den andere Commander-Sets vergleichbare in der Vergangenheit irgendwie genossen haben und das bleibt einfach, glaube ich, festzuhalten und ich glaube, damit kann man dann auch weitergehen, weil es waren ja noch ein paar coole Releases in dem Jahr am Start und es ist aber auch eine ganz, ganz blöde Sache passiert und zwar der Godfather von Commander, Sheldon Mannery, ist leider verstorben dieses Jahr. Viele kennen den sicherlich noch, manche kennen ihn vielleicht auch nicht mehr. Das ist eine der absoluten Gründungsfiguren, eine der absoluten, sag ich mal, auch Personen, die ohne die gäbe es das Format in der Form heute, wie es es gibt, wahrscheinlich nicht. Weder in der Bekanntheit noch in der Beliebtheit noch in der Form. Also er hat auch sozusagen inhaltlich das sehr geprägt, war ganz lange mehr oder weniger der informelle Vorsitzende oder einer der wichtigsten Kernmitglieder des Commander Rules Committee, die ja also als Grassroots Community Gruppe so ein bisschen gestartet sind und immer noch die Bannliste des Formats verwalten. Er hatte Krebs ganz lange, ist damit auch sehr, sehr transparent umgegangen. Das wusste eigentlich jeder, der in der Community war und ist dann eben leider, hat der Krebs dann doch am längeren Hebel gesessen. Also Shoutout an Sheldon, wo auch immer du bist. Hoffentlich macht Spaß, da immer noch Magic zu spielen und ich weiß nicht, ob wir haben, glaube ich, im Podcast mal darüber damals geredet, aber nie so ausführlich. Und das ist aber sicher eine Sache, die so ein bisschen mit dazugehört, wenn man auf das Jahr blickt. Weil Magic ist halt natürlich nicht nur die Produkte, die released werden. Magic ist eben auch die Leute, die dieses Kartenspiel spielen und die Community zu dem machen, was sie halt ist.
Ja. Und ich glaube, eine Sache ist halt, es ist schwer zu understaten, wie einflussreich Sheldon tatsächlich war. Weil es wird sehr oft gesagt, okay, es war halt EDH mit den EDH-Gruppen, aber das war nicht alles, was er gemacht hat. Er war ein Judge. Das war das Erste, was er gemacht hat. Und eine interessante Sache ist halt, der Grund, weswegen in Magic so mit Cheatern als quasi eine Non-Zero-Policy eingegangen wird und wie Competitive Play sich entwickelt hat, das kann man auch nicht ohne Sheldon Mannery sagen, weil der war jemand, der aktiv gegen Cheating durchgegriffen hat damals. Außerdem hat er noch andere Einflüsse gehabt. Also es ist wahrscheinlich auch einer der einflussreichsten Personen, nicht nur wegen den EDH Rules Committee und allen, sondern einfach auch weil Magic und den Weg, wie Magic genommen hat, auch durch ihn geprägt worden ist. Gleichzeitig war er halt einfach down to earth und hat halt all seine war halt transparent. Wenn man jetzt teilweise auf andere Kartenspiele schaut, ich sag mal Yu-Gi-Oh! Die haben ein riesiges Cheater-Problem gehabt, weil es niemanden gab wie Sheldon Mannery. Aber bei uns gab's ihn halt. Und das muss man einfach auch wirklich wertschätzen.
Und es war jemand, der mit absoluter Freundlichkeit, also auch, ich kenne ihn ja nicht persönlich, kannte ihn nicht persönlich, aber so als Figur für das Commander-Format, der mit absoluter Gelassenheit und Freundlichkeit, obwohl er ja, muss man sagen, gerade mit so einer Krankheit wahrscheinlich auch Dinge, bessere Dinge zu tun hatte, als sich mit, weiß ich nicht, der Walking Dead-Debatte 24/7 auseinanderzusetzen. Aber er ist nicht irgendwann verbittert gewesen, sondern der hat es ganz ruhig durchgezogen, hat gesagt, hey, wir nehmen uns die Zeit. Man muss nicht mit allem übereinstimmen, was auch so mit den Bannlisten und so war, klar, aber er hat es halt immer so vertreten, dass man sagen kann, yo, da steckt zumindest ein Gedanke dahinter, den muss ich vielleicht nicht teilen, ich muss dem nicht folgen, aber die Person hat es immer so vorgetragen, Sheldon hat es immer so gesagt, hier, okay, da steckt mein Herzblut drin, ich krieg viel Mist ab, das war immer so, das konnte man, finde ich, auch immer zwischen den Zeilen auch lesen, aber er ist ja deswegen trotzdem immer freundlich und, wie ich fand, sehr gelassen geblieben und ich glaube,
100%.
Das ist ein absolutes, da muss man eine gewisse Zen-Ruhe erreicht haben, weil Commander-Spieler sind coole Leute, aber wie wir jetzt in den letzten paar Jahren gesehen haben, wenn uns irgendwas gegen den Strich geht, dann laden wir schnell ganz schön viel Mist bei den entsprechenden Leuten ab oder auch manchmal bei den Leuten, die nicht für den Mist verantwortlich sind.
100%, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil das, glaube ich, ist wirklich wichtig zu betonen. Also es gab ja immer immer wieder Kritik an den Bannlistenentscheidungen des Rules Committees und sicherlich teilweise auch konstruktive und berechtigte Kritik. Es gab auch ein bisschen fiese Kritik. Also Leute haben gesagt, manche Dinge sind nur gebannt, weil halt Leute im Rules Committee mal irgendwann so ein Spiel dagegen gespielt haben und es irgendwie blöd für sie lief und jetzt hassen sie diese Karte. So, da war ganz, ganz viel los. Und das Rules Committee hat das wirklich groß geschrieben, diese Interaktion, diese Offenheit gegenüber der Community. Und das haben die auch gelebt. Also gerade Sheldon hat das gelebt, weil. Und das ist eine kleine Anekdote aus der Frühzeit des Commander Compass. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die nächste Folge rein, wo wir vielleicht ein paar Anekdoten erzählen. Sheldon wäre mal fast bei uns in der Folge gewesen. Es war ganz am Beginn, als wir gelauncht haben und ich damals eine Menge Leute angeschrieben habe aus der Community, viele englischsprachige Leute mit einer großen Plattform und einer großen Reach. Damals gab es noch nicht die deutschsprachige Content-Creator-Community in der Form, wie sie es heute gibt. Da waren wir so ein bisschen, sag ich mal, in den Anfangstagen auch durchaus dran beteiligt, die so ein bisschen mit aufzuziehen. Aber es gab jetzt noch nicht so viel, wo man gesagt hat, so, hey, könnt ihr eure Plattform irgendwie uns helfen? Und ich habe verschiedene amerikanische Creator auch damals angeschrieben, in der Hoffnung, dass sie vielleicht deutsche Follower haben und einen Hinweis auf uns machen können. Und es haben einige geantwortet, manche auch nicht, aber eben auch Sheldon. Und der hat auch wirklich dann uns gepusht, hat uns irgendwie promoted auf den Social Media, hat einen Post dazu gemacht und eben hat auch ich habe dann auch gefragt, ob er mal Bock hätte, bei uns zu Gast zu sein. Und ich meine, wie du gesagt hast, der Mann hatte einfach fucking Krebs. Der hat wirklich andere Dinge in seinem Leben zu tun, als in irgendeinem fucking No-Name-German-Podcast, wo er nicht mal die Sprache spricht in dem Land, irgendwie zu Gast zu gehen. Und wir haben uns dann überlegt, wie wir das machen mit einer englischen Folge und ob wir die dann auf Deutsch quasi kommentieren und releasen und so. Und am Ende hat sich's dann einfach nicht ergeben, weil ja, wir dann irgendwie, so ein Podcast startet man mal nicht mal eben nebenbei und wir sind dann einfach so in unseren eigenen Flow gekommen, dass das dann irgendwann an den Punkt auch kam, wo er dann auch einfach nicht mehr super die Energie hatte für so einen Gastauftritt. Aber wir haben länger darüber geredet und er war einfach super supportive und hat uns unter die Arme gegriffen und das hätte er nicht tun müssen. Und das, glaube ich, kann man einfach nochmal festhalten, dass das schon so ein bisschen wegen ihm und Leuten wie ihm und anderen Leuten, die sich daran ein Vorbild genommen haben, ist halt die Magic-Community schon eine ziemlich, ziemlich angenehme Community, in der ich mich zumindest sehr, sehr wohl fühle, auch mittlerweile.
Außerdem, weil du die deutsche Community angesprochen hast, die hat sich ja auch nochmal wirklich dieses Jahr, glaube ich, nochmal sehr zusammengetan, weil die Frage war ja, was passiert jetzt nach Covid quasi, nach den Lockdowns und sonstiges. Und ich will hier noch einen Shoutout geben an Oops All Salt. Die haben wirklich viel Arbeit geleistet, um die Leute zusammenzubekommen in der deutschen Content Creator Community. Und die machen am 16. und am 17. ein Charity-Event, wo sie für Muskelkranke Spenden sammeln. Und da würde ich, glaube ich, ganz gerne darauf hinweisen und
ja, sehr
gerne nochmal Promotion machen für die, weil ich war da letztes Jahr dabei und es war ein sehr schönes Event und ich hoffe auch, dass sie dieses Jahr dann ihr Ziel erreichen.
Sehr guter Hinweis. Das ist genau, was ich gemeint habe mit eben, also einfach diesem Spirit in der Magic-Community, der genau von sowas lebt. Also absoluter Shoutout an Upsal Salt. Und ich freue mich schon, dass wir vielleicht nächste Woche einfach generell auch noch ein bisschen so darüber reden, wie jetzt auch die gesamte deutschsprachige Community sich entwickelt hat in den in diesen 3 Jahren, wo wir jetzt auch mit die Ehre hatten, sie ein bisschen mitzuprägen und so. Aber jetzt zurück zu den Sets, würde ich vorschlagen. fast genau zeitgleich zu dieser sehr traurigen Sache ist natürlich auch wieder eine ganz schöne Sache passiert, nämlich Wilds of Eldraine kam raus. Also ich mag Eldraine ja. Und ich habe jetzt auch keine super negativen Sachen zu sagen über Wilds of Eldraine, aber es ist irgendwie, also es hat mich jetzt auch nicht so komplett von den Socken gehauen, muss ich sagen.
Das war so ein Zwischenset für mich. Das ist das Problem an Wilds of Eldraine. Zum einen ist das Problem, dass ich gesagt habe, als wir das reviewed haben, ich werde alle meine Booster aufmachen und am Ende werde ich eine so eine blöde Roll drin haben, diese Verzauberung, die man auf Kreaturen legt. Und ja, es ist so gewesen, ich habe genau eine Roll bekommen. Das heißt, die muss ich mir alle nachbestellen. Vielen Dank an dieser Stelle, dass es nicht mal die richtigen Tokens in den blöden Boostern drin sind. Aber sonst hatte das so schöne Sachen. Ich konnte das mit meiner Freundin zusammen aufmachen. Der Vibe war einfach cool, dieses Märchenhafte, dieses Hexen. Dann gab es noch dieses Halloweenige Süßigkeiten-Unterthema. Und was mir halt gefallen hat, dieses mit Will und Rowan, dass die jetzt irgendwie versuchen, Eldraine auf unterschiedliche Weise zu beherrschen, nach der phyrexianischen Invasion und nach der gescheiterten. Das war schön umgesetzt, aber trotzdem, auch wenn ja viele Karten drin sind, ich will zum Beispiel mir noch ein Belluna Grand Squall Deck bauen, diese Adventure-Riesen. Auch wenn da viele Karten drin sind, die ich cool finde, auch wenn ich so durchschaue, ich finde eigentlich fast alle davon schön, aber es ist jetzt so im Laufe des Jahres, obwohl es noch nicht lang her ist, ja, es ist halt einfach das Set vor Ixalan.
Sorry. Also, find ich jetzt halt interessant, weil ich hab mit Wilds voll gewiped. Weil, ja, klar, du hattest recht mit den
Vibes Tokens. Wipes of
Eldraine. Für mich waren es die Wipes of Eldraine, ja. Na gut, mit den Token hattest du recht. Die haben irgendwie festgestellt, in Set-Boostern sind die kaum vertreten, aber in Draft-Boostern dann schon. Also, Jochen, du hättest halt draften gehen müssen. Hallo.
Ja, fantastisch. Halt so, Entschuldigung.
Fand ich auch ein schönes Draft-Set. Ich glaube, LSV widerspricht mir da. Aber in dem Fall, ich fand so viele Designs einfach super super schön umgesetzt. Und was ich eben am meisten mochte, ist, der schwarze Color Pie hat sich im Gegensatz zu den originalen Wilds of Drain, im Gegensatz zum originalen Eldraine hart geändert. Und das fand ich war eine der Dinge, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, die Phyrexian Invasion hatte tatsächlich Auswirkungen dafür. Lockthwain hat es nicht mehr als Organisation gegeben.
Magic will forever be changed.
Naja, schwarz in Eldraine hat sich geändert. Der Rest hat sich immer noch sehr gleich angefühlt. aber ich bin einfach durchaus positiv von vielen Designs überzeugt worden. Ich mochte das Set sehr stark. Ich habe dann auch irgendwann geschafft, ich habe tatsächlich in der Boxing League ein Exil gegeben habe, ein Rowan-Deck gebaut. Und ich habe genau diese One-Shot-Kombo gehabt, weil ich
das ist exakt, was ich erwartet habe.
Genau, weil ich hatte 2x Song of Totentanz. Aber ich mochte einfach so viel Karten. Ich habe so viel Karten mehr, die ich jetzt spiele, die ich aktiv spiele. Und ich fand es einfach wunderbar. Ich weiß aber leider gar nicht mehr, was ich gesagt habe, außer dass ich denke, es wird Shadow Maw 2.0. Und das hat auch gestimmt, glaube ich.
Ich weiß eine Sache noch, die ich gesagt habe, und jetzt muss ich doch was Positives über das Set sagen. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ich freue mich auf Eldraine, weil ich mag Eldraine. Ich hoffe, dass es nicht super stark diese, versteht ihr, das ist jetzt eine Anspielung auf dieses Märchen irgendwie Energy haben wird. Und das ist gelungen, finde ich. Also es ist erfrischend, ein eigenes ästhetisches Erfahrungserlebnis gewesen. Es ist nicht irgendwie super on the nose. Hier, guckt mal. Also, es gibt ein paar Sachen. Es gibt wieder diesen Gingerbread Gedönszeug und so, aber das passt auch. Aber viel davon ist, finde ich, wirklich ein eigener Magic-Twist auf so ein bisschen so dieses inspirierende Source-Material gewesen. Und das weiß ich sehr zu schätzen.
Ich bin ja froh, dass meine Prediction nicht gestimmt hat, dass Oko irgendwie zurückkommt. Also, puh.
Ja, ich glaube, da hat Wizards tatsächlich gelernt.
Ich liege gern falsch, was das angeht. Und ich wollte es nur noch sagen, Freddy, ich mag das Set auch total gern. Das ist mein Problem damit. Ich mag es total gern, aber irgendwie merke ich schon, wie es verblasst. Und das ist irgendwie traurig, weil ich finde, wenn ich jetzt einfach die auf meinem zweiten Bildschirm die Legendaries zum Beispiel aufmache, die sind ja für, sind wir mal ehrlich, für Commander-Spieler, was schaut man zuerst an? Die sind alle cool, die sehen cool aus, ich würde mal sagen, zu 90% haben die coole Designs und man hat immer irgendwie direkt eine Idee, was mache ich damit, oder wenn es was Neues ist vom Design her, dann cool, vielleicht mache ich mal damit das oder vielleicht versuche ich mal was Neues. Das fand ich sehr schön an dem Set, aber es ist nicht knallfarben genug, um gegen Ixalan anzustinken, finde ich. Und das ist ein bisschen traurig, weil das Set ist halt, es ist, obwohl es so bunt und witzig ist, das ist wie so ein, als ob man im Regal so ein Märchenbuch von Oma stehen hat und daneben halt, weiß ich nicht, den von Banksy signierten irgendwas Cyberpunk-Kalender. Natürlich wird jeder sagen, boah geil, du hast einen von Banksy signierten Cyberpunk-Kalender, holy fuck.
Ja, das bringt es sehr gut auf den Punkt und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung. Wir können ja direkt einfach über Ixalan reden, weil es ist natürlich, also irgendwie, das mag an der Struktur unseres Jahresrückblicks liegen, dass natürlich das letzte Set einem irgendwie auch am stärksten in Erinnerung geblieben ist, weil es am neuesten noch ist. Aber also, es mag auch daran liegen, dass im November nicht nur Lost Caverns of Ixalan rauskam, sondern auch die enorm tolle und wieder sehr, sehr schöne Command Confirt passiert ist, wo wir ja unsere Live-Folge wieder machen konnten, die ich sehr genossen habe. Aber in der ganzen Kombination ist für mich Caverns of Ixalan schon so ein bisschen eins der Highlight-Sets oder vielleicht sogar das Highlight-Set des Jahres, weil ich halt einfach mit dieser Plane auch so viel anfangen kann. Ich mag Banksy, Cyberpunk-signierte, überdrehte, absurde Kacke einfach. So, ich habe einfach eine Schwäche dafür.
Da war ich ja fast richtig, muss ich sagen, übrigens in meiner Prediction. Ich habe, also nicht, sage ich 50%. Ich habe die Hohlwelt vorhergesehen. Ich habe ja die Shownotes ja reinkopiert. Ich dachte aber, dass das Sun Empire die Hohlwelt benutzt, um jetzt in Torreson die Vampire richtig kaputt zu machen. Das ist nicht passiert, aber die Hohlwelt kam vor.
Das ist natürlich, muss man sagen, vielleicht eine All-Time-legendäre Prediction, weil ich hatte absolut keinen Schimmer, dass sie diese Hohlwelt-Scheiße pullen würden. Und ich merke auch jetzt gerade, wie das, du hast mich jetzt an diese Hohlwelt erinnert. Schon stehe ich mit dem Set wieder ein bisschen mehr auf Kriegsfuß, weil die Plane war doch schon geil. So, du musst sie doch nicht noch irgendwie. Also,
ja, ich hatte auch
komisch
eine
machen.
Ich hatte auch eine halbe Meme-Prediction, die ich aber erwartet habe tatsächlich. Ich habe gesagt, der Colossal Dreadmaw wird nicht reprinted. Colossal Dreadmaw wurde nicht reprinted.
Das ist ja wohl eine Frechheit gewesen, eine Frechheit von Herrn. Übrigens, Fritz, das Lustige ist ja, dass mit der Hohlwelt, wenn man nicht dran erinnert wird bei X, dann fällt einem das bis auf ganz wenige Karten ja auch überhaupt nicht auf. Weil es ist nicht so, dass es da unten keine Dinosaurier gibt. Es gibt da Piraten. Es ist ja alles, es ist immer wie immer in Ixalan. Es sind sogar Schiffe, die auf irgendwelchen unterirdischen Meeren rumfahren. Das ab und zu siehst du halt dann oben, dass noch Steine im Bild sind. Also, dass halt das irgendwo unterirdisch ist. Aber es fällt mir fast nirgendwo auf.
Es ist sogar eine Fake-Hole-Welt.
Ja. Die wurde ja auf dem Stage in Hollywood gebaut. So.
Ja, das ist richtig. Man sieht es, dass sich die Fahnen überhaupt nicht richtig bewegen.
Ja.
Daran kann man erkennen, dass es keine echte Hole-Welt ist.
Perfekt. Ja. Wir haben wir bleiben noch kurz bei Ixalan. Wir haben ja ein ganz wichtiges, einen wichtigen Release vergessen, weil wir jetzt irgendwie diese Überleitung aus Versehen gemacht haben.
Genau.
Von der Chronologie. Ja, aber das passt ja, weil es geht um Zeitreise.
Genau. Ich würde noch ganz kurz was sagen. Es ist eben noch nicht so viel Zeit vergangen, dass ich eine starke Meinung zu Ixalan gebaut habe. Das ist halt so das Problem. Mag es bis jetzt. Ich hab mein Doctor Who-Deck in Dinos umgebaut. Und mit einem Dino-Sub-Theme als Naya-Deck. Und deswegen finde ich das super schön an Ixalan, weil ich habe beide Themen da gemerged. Aber ich glaube, der Key an meinem Dino-Deck sind ja tatsächlich die Displaced Dinosaurs, die ja doch, ich glaube, 25 Minuten vor Lost Caverns of Ixalan und somit quasi eine Ewigkeit vorher rausgekommen sind.
Ja, aber wir hätten nämlich fast unterschlagen, dass ja auch Universes Beyond hatte ja einen zweiten fetten Beat.
Ja.
Nämlich den 60. Geburtstag von Doctor Who und dann Universes Beyond Doctor Who Precons mit so unfassbar vielen Legendaries. Mhm. Also da kann man ja, das ist im Grunde ja das Commander Masters Ding, weil wenn man was bauen will und was wirklich, schaut euch auch die Folgen oder hört euch die Folgen nochmal, wie wir dazu gemacht haben, da sind so da schöne Designs dabei und so frische Sachen, das erwarte ich eigentlich von was wirklich Commander-zentriert ist, weil da war so viel los und es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen und man kann mit fast jedem Doktor und jedem Doctor's Companion, ich meine, Freddy und ich haben direkt ein Deck gebaut und dann auch schon inzwischen auf dem Feld der Ehre erprobt, aber es gibt so viele Möglichkeiten, das ist einfach, ich glaube, das ist mein, ich mag Ixalan, ich mag Dinosaurier, ich finde Ixalan ist wirklich schön. Und ich mag auch Alice Schnorn, aber ich glaube, der Doctor Who-Release ist mein Highlight des Jahres. So ähnlich, der hat es geschafft, diesen Warhammer-Release noch ein bisschen zu toppen, was Commander für mich angeht.
Gut, ich muss mich korrigieren auf zwei Sachen. Das eine, dass ich auch wahrscheinlich das einschränken muss, dass Doctor Who möglicherweise das Highlight des Jahres, also objektiv, unabhängig von meinen persönlichen Überzeugungen, so ein bisschen vielleicht das Highlight des Jahres war, was Commander-Designs angeht. Und Jochen, nachdem deine Vorhersage mit der Hohlwelt vermutlich die treffendste Vorhersage in der Geschichte unserer Jahresrückblicke sein dürfte, war meine Vorhersage zu Doctor Who vermutlich die schlechteste Vorhersage in unserer Geschichte. Die war nämlich completely not interested an dieser gesamten Franchise. Verstehe den Appeal nicht, wirkt alles sehr lame auf mich. Und ich muss sagen, boy, was I wrong about that. Also, ich bin immer noch kein Doctor Who Ultra oder Doctor Hultra, wie sie auch genannt werden. Aber ich muss zugeben, dass dieses Set eigentlich, also das ja so randvoll mit richtig coolen Commander-Designs gewesen, da kann ich dann schon auch darüber hinwegsehen, dass diese Artworks tatsächlich weniger leicht vereinbar sind mit meinen typischen ästhetischen Kriterien für meine Magic Decks.
Darf ich einen Kritikpunkt anlegen? Weil ich habe ja Sarah Jane Smith und The Fugitive Doctor ja gebaut, als Naya Dinos Deck mit Investigate und Displaced Dinosaurs als Key. Der TARDIS-Frame funktioniert gar nicht. So sehr ich die Artworks mag,
tatsächlich.
Die Leute denken ständig, ich spiele blau. Es ist nicht möglich, die Leute davon abzubringen. Es ist ein Naya-Deck, aber weil dieser Frame, klar, es ist eine schöne Anlehnung, aber der ist so blau, es ist fast unmöglich, nicht zu denken, dass das ein blaues Deck ist. Und ich werde immer darauf auch falsch eingeschätzt, selbst wenn die Leute damit spielen. Es wird vergessen und immer wieder aufs Neue gemacht. Das ist vielleicht was den vielleicht einen Wizards-Designer interessiert. Wahrscheinlich auch nicht. Aber es ist halt wirklich zu heftig, sich tatsächlich in einen der Farben von Magic so hart reinzulehnen, dass eigentlich, dass es eigentlich schon zu schwer zu identifizieren ist und zu Verwirrung sorgt.
Das ging mir auch auf der Command-Con tatsächlich so. Und ich weiß ja, welche Farben dein Deck hat. Und ich weiß auch von den Doctor Who-Sachen, welche Farben die haben. Aber ganz oft ist es so, ja, okay, es ist blau. Nee, es ist nicht blau. Ja. Es ist nur die TARDIS. Aber ja, weil du gesagt hast, dass die Artworks eigentlich nicht so richtig dazu passen bei Doctor Who, was da für mich sozusagen der Rettungsanker war. Und das finde ich, das wird ja auch noch in die Zukunft sich fortsetzen mit dem Release. Dafür, dass Doctor Who nirgendwo so richtig dazu passt, ist das Schöne, dass alles von Magic zu Doctor Who passt, weil es halt einfach ein zeit- und dimensionsreißender Typ ist. Der kann auch in Innistrad eine Näherei aufmachen. Das ist vollkommen okay, wenn er dazu Bock hat, weil er kann da halt hin und es tun. Und dann zieht er sich halt mal ein bisschen Innistrad-mäßiger an, wenn er Bock hat, aber er kann auch mit seiner Lederjacke da rumstehen. Was sollen die Leute tun?
Nichts. Vor allem der erste Doktor, der könnte halt einfach aus Innistrad kommen.
Ja, gut, Madame Vastra und Jenny Flint zum Beispiel passen sehr gut rein. Dieser Dämon-Typ da, dieser, ich hab vergessen, wie er heißt, The Beast, Deathless Prince und so. Also es gibt natürlich schon so ein paar, die reinpassen. Aber halt, weißt du, alle Leute, die Anzüge und Krawatten tragen, ich tue mir halt schwer damit, so jemanden in meinen Decks zu haben, weil ich mir halt immer denke, so egal wie sehr ich rational weiß, der ist jetzt ein super mächtiger, zeitreisende Mega-Entität, er sieht halt aus wie jemand, der einfach überfahren werden würde, wenn er so einem Triceratops oder irgendeinem Viech in Magic in der freien Wildbahn begegnet. Mhm.
Aber das ist ja auch, glaube ich, ich meine, es ist ja tatsächlich die Doctor Who Crux. So, ja, wenn der böse wäre, dann wäre das einer der mächtigsten Wesen überhaupt. Also, beziehungsweise ist einer der mächtigsten Wesen überhaupt. So, ja.
Ja, er sieht halt nur einfach aus wie so ein es netter hat, Typ so ein, mit einem Anzug, der manchmal besser und manchmal weniger gut sitzt.
Ja, es ist halt ein menschlicher Mann oder eine menschliche Frau mit Kleidung. Das, okay.
Das ist sehr gut auf den Mund gebracht.
Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Arthas, der Lichtkönig, ist auch bloß ein Mensch mit Kleidung.
Arthas, also jetzt fangen wir nicht mehr an in der Folge, denn das ist der Hügel, auf dem ich zu sterben bereit bin. Aber Arthas ist ikonisch wie die Hölle. Und jeder einzelne Doktor für Doctor Who-Fans auch. Aber ich glaube, der Doktor ist in der Doctor Who in dem Universum, im Vergleich zu den Daleks, geht jeder einzelne Doktor ein bisschen unter, zum Beispiel. Aber da müssen wir jetzt, das schweift dann ab.
Ich glaube auch, wir haben jetzt einen schönen Rückblick gemacht auf das Jahr. Das Gute ist, dass wir eigentlich vorhatten, nächste Folge so ein bisschen den Ausblick zu machen in das nächste Jahr, inklusive Vorhersagen. Wir werden das so ein bisschen machen. Allerdings dadurch, dass auch es meine letzte Folge sein wird und ich nicht mehr wahrscheinlich dabei bin, um die Vorhersagen zu überprüfen. Es sei denn, wir planen jetzt schon einen Gastauftritt in einem Jahr ein. Und wer weiß, was bis dahin alles passiert und ob wir nicht alle längst dann durch KI ersetzt wurden oder so. Aus dem Grund werden wir auch noch ein bisschen in Nostalgie schwelgen können nächste Woche. Plus einen Ausblick machen. Also wir überlegen uns da einfach noch was Schönes, was wir da machen. Ich kann nur sagen, es braucht, glaube ich, 2 Folgen, bis ich mich hier wirklich also lösen kann, weil ich halt jetzt schon wieder Second Thoughts habe und mir denke, so, vielleicht sollte ich doch bleiben. Vielleicht ist es doch geil, irgendwie so jede zweite Woche dabei zu sein. Das reden wir nächste Woche drüber. Es war wieder eine super schöne Folge mit euch beiden. Ich habe richtig viel Freude daran. Es macht richtig Spaß, dieses Baby gemeinsam großgezogen zu haben und jetzt einfach diesen schönen Podcast zu haben. Und vor allem will ich nochmal sagen, alle Leute da draußen, die uns jede Woche die Treue halten und uns zuhören und uns schöne Bewertungen geben auf allen Plattformen, vielen, vielen Dank, dass ihr mittlerweile seit 3 Jahren dabei seid oder ganz egal, wann ihr und wie ihr uns entdeckt habt. Danke für alles Feedback, danke für alle schönen Rückmeldungen, die wir immer so kriegen. Es ist einfach eine wirkliche Freude, dieses Ding gemeinsam hier jede Woche zu machen. Und das war einfach wieder eine schöne Folge heute.
Ja, also dann bis zur nächsten Folge für Commander Kompass Unplugged.
Und nächstes Mal versuche ich ein bisschen weniger lange Monologe zu halten.
Nein, wenn das deine letzten 2 Folgen sind, musst du so viele lange Monologe wie möglich reinquetschen.
Ja, viel.
Oh, sehr gut. Okay.
Damit sich die Leute mit AI nämlich aus dem, was du sagst, eigene Fritz-Podcasts
machen. Achso, aber das kann ja jetzt eh schon jeder. Also so man,
aber du musst
der Zug ja schon längst.
Je mehr, desto besser.
Ja. Okay, ihr Lieben, Jochen, Freddy, ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald.
Ich mich auch.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Tschüssi.